So, und wir sind zurück in der zweiten Stunde vom Lokalmagazin hier auf der im freien Radio Wüstewelle auf der UKW 96.6 oder weltweit im Livestream via ueste-welle.de. Heute sind wir hier mit dem Benedikt Döllmann. Hallo.
Hi.
Hi.
Wie geht's dir denn?
Ich bin ehrlicherweise ein bisschen fertig. Es ist immer weiter, als man denkt, zu euch hier rauszufahren. Ich bin mit dem Fahrrad gefahren, aber ich freue mich sehr auf das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne, wir freuen uns auch. Aber ja, der Weg ist ein bisschen anstrengend, das stimmt. So, Benedikt, willst du das direkt dich mal ein bisschen vorstellen und ein bisschen erzählen, wer du bist und was du gerade momentan so machst?
Safe, ja, hi. Ich bin Benedikt Döllmann, ich bin 18 Jahre alt und habe vor einem Jahr noch ganz fleißig für mein Abitur gehustelt. Also ich habe hier in Tübingen Abi gemacht im Sommer und bin mittlerweile Student. Ich studiere Umwelt-Naturwissenschaften an der Uni Tübingen und bin in meiner Freizeit politisch aktiv. Ich bin Aktivist bei Fridays for Future seit knapp 3 Jahren mittlerweile, im Jugendgemeinderat ganz frisch neu gewählt hier in Tübingen. Ich setze mich für die jungen Menschen bei uns in der Stadt ein und mache mittlerweile auch mehr Parteipolitik. Also ich bin bei den Grünen im Stadtvorstand seit einem halben Jahr. Genau, das mache ich so in meiner Freizeit.
Okay, cool. Und für die Leute, die vielleicht neu in diesem ganzen Thema sind, welche genauen Ziele verfolgt ihr denn mit Fridays for Future gerade?
Also grundsätzlich kann man sagen, Fridays for Future ist entstanden 2018, 2019, als man gesagt hat, liebe PolitikerInnen, bitte hört der Wissenschaft zu, listen to the science. Das ist kein Feel-Good-Slogan. Wir wünschen uns eine wissenschaftsbasierte Politik. Und damit hat man sich gegründet. Man hat gesehen, die Klimakrise eskaliert, die Politik macht nichts. Und diese Grundforderung war immer, hört der Wissenschaft zu. Also wir haben das 1,5-Grad-Ziel, wir müssen das einhalten. Und da müssen eben die notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, um das auch zu schaffen. Konkreter gerade aktuelle Projekte, aktuelle Ziele, die wir haben, sind vor allem jetzt in Deutschland, würde ich sagen, dass das Klimaschutzgesetz nicht geschreddert wird. Also die Bundesregierung will unsere verbindlichen Sektorziele über Bord werfen. Das heißt, man hat unterschiedliche Sektoren, die man betrachtet bei der Klimakrise, also zum Beispiel den Verkehrssektor, da die Emissionen muss man runterbringen. Und es gab immer so Sektorziele, das heißt, man sagt, wir haben ein konkretes Ziel, wie viel CO2 wir da reduzieren wollen, zum Beispiel beim Verkehr oder bei der Energie. Und diese Sektorziele will man jetzt opfern. Also man sagt, wir haben nicht mehr diese krassen Sektorziele, sondern schauen einfach mal, wir leben mal in den Tag hinein und schauen, wie das mit der Klimakrise so wird und wie wir Klimaschutz leisten. Und das versuchen wir gerade deutschlandweit zu verhindern, weil da jetzt irgendwann im Frühjahr die Entscheidung tatsächlich getroffen werden soll von der Regierung.
Okay, spannend. Und was waren denn so eure letzten oder eure neuesten Aktionen, die ihr gerade mit Fridays for Future verfolgt?
Also vielleicht ganz lokal hier in Tübingen ist wahrscheinlich am spannendsten dann für die Leute. Wir haben im Sommer uns groß gegen den Schintau-Basistunnel eingesetzt. Das ist so ein crazy absurder Tunnel, der in Tübingen gebaut werden soll. Der soll die B27 aus der Südstadt rausverlagern und dann hinterm Franzviertel durch so einen Berg gehen. Der ist absurd teuer und wird ganz viel CO2 ausstoßen und wir haben uns dafür eingesetzt, dass er eben nicht gebaut wird, dass der Gemeinderat, die Stadt Tübingen sagen, wir wollen diesen Tunnel nicht, weil er eben den Verkehr attraktiver macht und all diese Probleme mit sich bringt. Wir hatten dann im September wieder einen großen Klimastreik. Wir setzen uns dafür ein, dass der Unicampus in Tübingen autofrei wird. Also da war jetzt die letzten Monate ganz viel los und jetzt weiter geht's vor allem mit der Kommunalwahl. Also am 9. Juni sind Kommunal- und Europawahlen. Da geht's um ganz, ganz viel für uns in Tübingen und wir setzen uns jetzt dafür ein. Wir wollen Druck machen öffentlich, dass eben niemand bei dieser Wahl an der Klimafrage vorbeikommt.
Okay, sehr spannend. Und bisher, was waren denn so die aufwendigsten oder auch spannendsten Aktionen oder die spannendste Aktion, die ihr zusammen vollbracht habt? Was würdest du da sagen? Welche ist dir in Erinnerung geblieben?
Also ganz konkret, vor einem Jahr wurde Lützerath geräumt. Das war natürlich absurd. Das war jetzt für uns in Tübingen, haben wir auch viel dazu gearbeitet. Wir haben Busse organisiert, sind hingefahren zur Großdemonstration, wo 35.000 Menschen bei Lützerath waren und haben immer wieder Demos auch hier in Tübingen gemacht. Das war vor allem emotional sehr belastend und sehr aufwendig, weil man eben irgendwie diese ganzen Busse organisieren musste, die Menschen, dass alle hinkommen. Irgendwann waren die Busse so voll, dass wir auch dann Leuten wieder absagen mussten und sagen, hey Leute, ihr könnt leider nicht mitkommen. Ein ganz großes Projekt war auch das Thema Schintau-Basistunnel, weil wir einfach viel recherchiert haben. Wir haben ganz viel mit PolitikerInnen gesprochen, haben dann Infoveranstaltungen gemacht. Zwischendurch war Luisa Neubauer noch in Tübingen und war spontan dann auch bei einer Demo dabei. Da mussten wir dann auch schauen, dass das alles passt. Also das war schon einfach sehr, sehr viel, aber es hat auch viel gebracht, würde ich sagen.
Krass. Hattest du da sehr viel Gewalt auch mitbekommen auf der Demo damals? Also ich meine, Gewalt war ja sowieso damals sehr, ja, man hat es ja immer mitbekommen, aber hast du da auch selber dir Gewalt erfahren?
An mir persönlich zum Glück nicht. Ich habe viel Pressearbeit geleistet. Ich habe auch immer wieder mit der Wüstenwelle telefoniert aus Lützerath raus, als ich da war, und habe immer so die kritischen Situationen verpasst. Ich war immer gerade im richtigen Moment nicht mehr in der Menschenkette ums Dorf, wenn gerade die Polizei wieder mit Pfefferspray ankam. Insgesamt habe ich schon immer wieder rechts und links von mir Gewalt gegen AktivistInnen mitbekommen. Es flogen auch vereinzelt Steine. Also ich glaube, das muss man nicht schönreden, aber die große Masse an DemonstrantInnen war natürlich friedlich.
Das heißt, du hast dich praktisch tatsächlich so immer genau im richtigen Moment glücklicherweise kurz weggezogen. Also
ja, nicht bewusst, aber dann wusste ich irgendwie, ich muss jetzt mit dem und dem noch telefonieren und dann bin ich mal kurz ein bisschen weiter zurückgegangen, genau.
So ein bisschen Glück gehört ja auch mit dazu.
Absolut.
Krass, okay. Ja, das klingt natürlich sehr, spannend. Aber jetzt nochmal ganz kurz zurück zu eurer Friday for Future Bewegung. Wie viele Menschen oder Jugendliche seid ihr denn da gerade in eurem Verband?
Also in Tübingen würde ich sagen, aktiv so 20 bis 30 Leute. Es gibt da nochmal so einen ganz engen Kern von vielleicht eher 10 Leuten, die dann so wirklich richtig, richtig viel machen. Aber so ungefähr 20 Leute kann man, glaube ich, sagen.
Okay. Und was genau macht ihr bei so einem Treffen? Wie läuft ein Treffen ab, wenn ihr euch da, trefft ihr euch einmal die Woche oder wie oft findet es dann statt?
Also wir haben ganz unterschiedliche Treffen. Wir treffen uns jede Woche tatsächlich mittwochs im Clubhaus um 18 Uhr. Da kann man uns auch gern auf Instagram schreiben oder so, wenn man mal dazukommen möchte. Ich kann es nur empfehlen. Da haben wir unser wöchentliches Plenum. Da besprechen wir so grundlegende organisatorische Dinge, auch gerade interne Kommunikation, dass wir schauen, wir haben Anfragen bekommen, wir wurden gefragt, ob wir bei einer Podiumsdiskussion teilnehmen wollen oder irgendwelche Fragen bekommen von Leuten, die wissen wollen, was die nächsten Aktionen sind. Das wird dann da besprochen. Wir versuchen jetzt mehr auch da im Plenum direkt auch Aktionen zu planen, dass wir eben am Anfang so die organisatorischen Sachen klären und dann später konkret an Aktionen planen. Dann gibt es Leute, die reden über Social Media, was wir da als nächstes machen wollen, oder Leute, die sagen, was ist die nächste Sache, das nächste Thema, was wir haben. Und gleichzeitig haben wir natürlich für größere Sachen dann noch andere Treffen, wo es dann nur um das Thema geht, wo es dann nur um Schindau-Basistunnel geht, nur um eine Demo gegen rechts oder nur um den autofreien Unicampus oder so. Genau, das sind so die Treffen, die wir haben.
Okay, sehr spannend. Und wenn man jetzt selber Interesse hat, als Tübingerin oder Tübinger mitzumachen, wie kann man denn, also kann man einfach vorbeikommen und mitmachen oder muss man sich davor dann anmelden?
Also wir freuen uns immer, wenn man uns schreibt, weil man sonst wahrscheinlich auch den Raum nicht findet. Auf Instagram ist es wahrscheinlich am besten oder auch per Mail an fridaysforfuture.tuebingen@posteo.de. Da beantworten wir immer die Mails und kümmern uns dann darum, dass die Leute auch ein bisschen früher kommen können, dass sie vielleicht eingeführt werden und wir ein bisschen erklären, wie unsere Arbeit so funktioniert. Aber ich kann es nur empfehlen, mal vorbeizuschauen. Man muss sich nicht groß am Anfang einbringen, man kann auch einfach mal dabei sitzen, sich es anschauen und überlegen, ob es was für einen ist. Also wir sind da ganz unkompliziert und nehmen alle sehr, sehr fröhlich und herzlich auf.
Ach, sehr cool, sehr cool. Was mich jetzt auch mal interessieren würde, du bist ja wahrscheinlich schon länger politisch aktiv, aber gab es in deiner Jugend oder in deiner Kindheit so einen Moment, ab dem du dir dachtest, okay, ich muss mich selber politisch engagieren und einsetzen? Gab es da so einen Moment oder eine Zeit, wo du das entschieden hast?
Also es gab tatsächlich einen ganz konkreten Moment. Ich war schon immer bei allen Fridays for Future Demos. Ich bin früher aus meinen Klausuren gegangen, aus meinen Klassenarbeiten in der Schule, um zur Demo zu gehen. Also 2019 fing es ja an, da war ich dann immer dabei. So richtig einen Auslöser hatte ich Anfang 2020, muss es gewesen sein. Das war der Freitag, an dem der Lockdown verkündet wurde in Corona-Zeiten. Da saßen wir in der Schule, ich glaube, wir hatten Deutsch in der 5., 6., es hatte niemand mehr Bock auf Unterricht, es war halt irgendwie vorm Wochenende. Und dann meinte jemand, hey Leute, es gibt eine Pressekonferenz, die machen die Schulen dicht, es gibt einen Lockdown, wir werden nach Hause geschickt. Und dann saßen wir da so im Unterricht, haben uns das angeschaut, wie so die Leute aus der Regierung gesagt haben, ja, es gibt jetzt erstmal einen Lockdown und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und diese Stimmung war so ganz, ganz komisch. Also wir haben uns zum einen irgendwie gefreut, weil wir keine Lust auf Schule hatten. Gleichzeitig wussten wir überhaupt nicht, wie es weitergeht. Also es war so eine kann man gar nicht beschreiben, so eine komische Stimmung. Wir haben uns dann auch tatsächlich mehrere Monate nicht mehr gesehen, weil dann halt dieser Lockdown war. Und ich bin dann nach Hause gefahren. Ich fahre immer durch so einen Park nach Hause und hatte plötzlich so einen Moment, wo ich so dachte, warte mal, ich habe da so die Parallele gezogen zwischen Klimakrise und Corona-Pandemie und vor allem darüber nachgedacht, wie bekämpft man eine Krise, je nachdem, welche Generation davon betroffen ist. Also bei der Corona-Pandemie hat man gesagt, es geht vor allem um ältere Menschen, es geht um die Menschen, die halt nicht mehr so ein starkes Immunsystem haben, die vielleicht schon andere Krankheiten haben, die werden jetzt geschützt, die sind aktuell in der Macht, die sitzen vielleicht in Entscheidungspositionen oder dürfen halt wählen gehen und so weiter, sind schon länger bei uns in der Gesellschaft und da schafft man es dann von heute auf morgen, die Lebensumstände von ganz vielen Menschen komplett umzukrempeln. Und wir waren zu diesem Zeitpunkt schon seit über einem Jahr regelmäßig mit hunderttausenden Menschen auf der Straße und haben nur gesagt, liebe Leute, liebe alle, liebe Gesellschaft, auch liebe ältere Menschen, bitte schützt uns. Wir sind die jungen Menschen, wir sind von der Klimakrise betroffen und das hat man nicht geschafft. Und in dem Moment habe ich dann gesagt, jetzt muss ich aktiv werden, ich setze mich jetzt dafür ein, dass wir auch gehört werden, ohne überhaupt irgendwie Querdenker zu sein. Also ich fand am Anfang den Lockdown absolut richtig, weil man nicht wusste, wie es weitergehen soll. Mhm. Und mir war es eben wichtig, dann zu zeigen, uns muss man auch zuhören. Wir stecken auch in einer großen Krise und damit wird anders umgegangen als bei Corona.
Ja, total wichtig.
Jetzt, wenn du gerade eben auch sagst, so, es zeigt sich schon ab, dass die Älteren mehr angehört werden als die Jüngeren. Ist dir Adultismus ein Begriff?
Soweit? Ja, kenne ich.
Ja, okay. Vielleicht kurz mal für die ZuhörerInnen. Adultismus bezeichnet man die Diskriminierung von Kindern und Jugendlichen aufgrund ihres Alters. Das hast du gerade eben angesprochen. Die Älteren werden mehr zugehört, also denen wird mehr zugehört. So, siehst du das auch eher als adultistisch an? Also denkst du, das ist auch was Strukturelles oder hält sich das kleine?
Ich glaube, es ist ein riesiges strukturelles Problem. Also gerade als Jugendgemeinderat erlebe ich das ja in meiner Arbeit. Ich sitze im Gemeinderat, ich sitze in Ausschüssen vom Gemeinderat und sehe da halt, wie so die älteren Menschen diskutieren. Und es ist schon ein Riesenproblem bei uns in der Gesellschaft, dass man sich hocharbeitet, dass man erstmal ein gewisses Alter erreicht haben muss, um wirklich dann in einer Führungsposition zu sitzen, um im Gemeinderat zu sitzen, in der Politik, vielleicht auch Chefin von einem Unternehmen zu sein oder so. Das heißt, das fängt erst so richtig mit 40, 50, würde ich sagen, sogar an. Und die Menschen haben natürlich eine größere Macht dadurch. Wir junge Menschen haben diese Macht nicht. Und dadurch werden halt die Entscheidungen auch vor allem für ältere Menschen getroffen. Also wenn nur ausschließlich ältere Menschen in einem Gremium sitzen, dann schafft man es natürlich nicht, groß die Klimakrise zu bekämpfen, weil es da eben ganz stark auch um junge Menschen gibt. Und ich habe gerade so ein großes Problem damit, dass uns so wenig zugetraut wird. Also mir sagen immer wieder Menschen, Benedikt, du bist zu jung dafür, du kannst es doch noch gar nicht wissen, werd erstmal erwachsen, arbeite 40 Jahre und beschwer dich dann nochmal. Und ich denke mir immer, ich werde bestimmt in 20 oder 30 Jahren andere Positionen vertreten vielleicht als heute. Ich werde manche Entscheidungen vielleicht bereuen. Ich hätte was anders gemacht in der Vergangenheit. Ich werde, wenn ich dann so alt bin wie die, mit denen ich heute diskutiere, dann werde ich auch vielleicht Sachen anders sehen. Aber das macht meine Meinung heute nicht falsch und nicht weniger wert. Heute vertrete ich die, heute bin ich in dieser Position, heute habe ich eine andere Lebenserfahrung und damit habe ich auch eine Meinung und die zählt auch. Aber dadurch, dass halt eben ältere Menschen dann die Macht haben zu sagen, ja okay, wir entscheiden jetzt gegen euch und der Antrag vom Jugendgemeinderat, der geht leider nicht durch. Dadurch haben die eben mehr Macht und stellen unsere Position als falsch dar.
Denkst du, es gibt konkrete Strategien, wie man diese Machtverschiebungen auch wieder zurückbringen kann oder zumindest das Machtgleichgewicht wieder ein bisschen mehr herstellen kann?
Also ich glaube, es ist schon eben ein gesellschaftliches Problem, dass unser System so funktioniert, dass man eben nicht mit 18 jetzt ganz schnell irgendwie Bundeskanzler ist oder so.
Wahrscheinlich eher nicht.
Wahrscheinlich eher nicht.
Richtig.
Aber ich glaube, was wir vor allem brauchen, sind junge Menschen, starke junge Menschen, die aktiv werden, die selbst dann trotzdem versuchen, solche Posten zu erreichen, die bei Wahlen kandidieren, die über Fridays for Future oder den Jugendgemeinderat oder andere Gremien, andere Organisationen sich einbringen. Und eben versuchen, diese Gleichbehandlung einzufordern. Und ich glaube, am Ende ist das Beste, was man dafür tun kann, auch wenn es oft hart ist, eine junge Person in einer Entscheidungsposition zu sein und zu zeigen, ich bin jung und ich treffe trotzdem gute Entscheidungen und ich schaffe es, junge Menschen mitzudenken und vielleicht sogar auch ältere Menschen, aber vor allem schaffe ich es irgendwie, diese Gremien, so einen Gemeinderat, ja, diverser zu gestalten. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch wenn natürlich dieser Weg dahin super hart ist, weil man eben anfängt als junger Mensch, dem nichts zugetraut wird. Und dafür setze ich mich aber eben auch ein, dass Leute in Zukunft nicht mehr so kämpfen müssen, junge Leute da ernst genommen werden und dann vielleicht, ja, auch schneller in so eine Position kommen.
Ja, total. Und ich meine, wir sind ja die Generation, die eben mal später eben wichtige Positionen haben wird. Also sollte man uns dann auch einfach mehr zutrauen und
voll
eben, ja, uns diese Aufgaben auch, ja, anvertrauen und uns, ja, vertrauen.
Und vor allem Lebenserfahrung nicht gleichsetzen mit Erfahrungen in zum Beispiel jetzt Klimakrise oder Politik oder wie wir Transformationen gestalten müssen, weil das einfach nicht stimmt. Wir haben einfach jemand mit mehr Lebenserfahrung, hat einen anderen Hintergrund, hat eine andere Perspektive, aber junge Leute haben, nur weil sie weniger Lebenserfahrung haben, auch eine berechtigte Perspektive.
Auf jeden Fall, ganz wichtig.
Jetzt gibt es ja Gott sei Dank auch genug Menschen, die jetzt nicht davon ausgehen, dass junge Menschen da nicht die Kompetenzen haben. Habt ihr selber auch aktiv Connections zu zum Beispiel Parents for Future oder gibt es hier in Tübingen auch Ortsverbände davon?
Ja, Parents for Future gibt es hier, glaube ich, soweit ich weiß.
Ja, Parents for Future gibt es, es gibt Scientists for Future. Mhm. Ich bin gerade immer mehr in Kontakt mit den Teachers for Future auch, also Lehrkräften oder PädagogInnen, die sich eben überlegen, wie schaffen wir es, generell das Schulsystem so umzubauen, dass SchülerInnen selbstbestimmt lernen können und gleichzeitig auch wir die Klimakrise thematisieren, weil das im Schulunterricht einfach viel zu kurz kommt. Und natürlich schaffen wir es nicht, so eine große Krise zu meistern, wenn die Leute einfach darüber nicht gebildet sind und gar nicht wissen, was da gerade abgeht und wie man es verändern könnte. Und für mich persönlich, also ich bin kein Mensch, der sich vor großen Generationenkonflikten scheut. Also ich bin da schon auch gerade über den Jugendgemeinderat immer wieder mit dabei. Aber ich ziehe gerade total viel Kraft aus solchen Treffen, wo man über die Generationen hinweg an einem Strang zieht und es möglicherweise auch noch in dieselbe Richtung. Das ist schon richtig cool zu sehen. Es gibt total viele Leute, die das umbauen wollen und die da eben über die Generationen hinweg zusammenarbeiten.
Okay, spannend. Ist dein Ziel, dass du in der Zukunft auch weiterhin in der Politik arbeitest oder wenn du dann mal tatsächlich erwachsen bist, wobei, ne, 18-volljährig, gerade beim Thema, möchtest du dann auch weiterhin in der Politik arbeiten und aktiv sein?
Also ich würde schon sagen, ja, ich kann mir aktuell ein Leben ohne Politik nicht vorstellen, weil ich mir denke, es gibt eben die Themen, die mich beschäftigen und ich möchte mich dafür einsetzen, dass sich was verändert. Und für mich gibt es gerade eigentlich nichts Größeres, nichts Cooleres, als irgendwann mal Vollzeit genau für diese Themen zu arbeiten. Gerade in der Schule habe ich viel damit gerungen, dass ich halt einfach in der Schule sein musste, wenig entschuldigt wurde für Sitzungen, für Termine, die ich hatte. Und da irgendwann mal nicht mehr dieses lästige, so schulische oder Bildungsthema zu haben, das fände ich schon richtig cool.
Ja, spannend. Wir hatten ja vorhin schon drüber geredet. Du hast gesagt, die Umweltthemen kommen in der Schule viel zu kurz. Würdest du dafür plädieren, dass man das definitiv mehr thematisiert und vielleicht auch ein eigenes Fach mit diesen Bereichen einführt?
Ja, also grundsätzlich in Baden-Württemberg läuft so, es gibt das Thema BNE, das heißt Bildung für nachhaltige Entwicklung, und es sollte eigentlich in jedem Fach vorkommen. Also es ist so ein übergeordnetes Thema, was eigentlich in jedem Fach behandelt werden sollte, aber es passiert faktisch einfach nicht, weil der Lehrplan viel zu voll ist und weil Lehrkräfte dann halt sagen, okay, wir haben aber noch andere Pflichtthemen, wir müssen jetzt auch über in Geografie über Flusstäler sprechen oder so, und da kommt dann halt vielleicht die Klimakrise ein bisschen zu kurz, obwohl Geografie jetzt das einzige Fach ist, wo es noch wirklich so auch mal drum geht. Und ich glaube, es würde schon helfen, ein extra Fach dafür zu haben. Was man aber vor allem schaffen muss, ist, den Lehrkräften mehr Freiraum zu schaffen in ihrer Unterrichtsgestaltung.
Ja, total.
Also ich hatte 2021, gab es ja in Tübingen die große Diskussion um die Innenstadtstrecke, um die Stadtbahn. Und ich habe da meine GK-Lehrerin gefragt, ich war da gerade in der 11. Klasse, ob ich nicht eine Präsentation über die Stadtbahn halten könnte, ob wir das nicht mal diskutieren wollen, was ja eigentlich in Gemeinschaftskunde im Politikunterricht super gut ist, mal ein lokales Thema zu haben, wo man dann drüber diskutieren kann, wo man vielleicht auch mal erklären kann, wie funktioniert Gemeinderat, wie funktionieren diese Prozesse alle, funktioniert so eine Entscheidungsfindung auch bei uns in der Stadt, ein Bürgerentscheid. Und ich muss mich dann richtig dafür einsetzen, richtig anstrengen, richtig durchsetzen, dass ich diese Präsentation halten konnte, weil meine Lehrerin eben gesagt hat, wir haben zu viele Themen und wir müssen die bis zur Klausur noch durchkriegen. Und da ist halt Kommunalpolitik und Innenstadtstrecke gerade leider nicht auf dem Lehrplan.
Ja, schade, dass da so wenig Kapazität besteht irgendwie.
Voll,
ja.
Bei mir war das tatsächlich auch ziemlich ähnlich, dass unsere Lehrer auch immer gesagt hatten, ja, wir haben da leider relativ begrenzt Möglichkeiten, wobei ich tatsächlich das Glück hatte, einmal von einer Lehrerin mitgenommen zu werden. Das war außerschulisch, das war, glaube ich, vom SMV oder ähnliches organisiert, zu einer Veranstaltung über Wählen ab 16 in Lokalpolitik. Mich würde interessieren, meinst du, das kommt?
Man darf ab 16 wählen in der Kommunalpolitik. Man darf sogar das passive Wahlrecht, also man darf jetzt auch kandidieren, wurde runtergesetzt jetzt vor der Kommunalwahl. Ich finde es einen richtigen Schritt. Also es können jetzt alle Leute ab 16, die in der Stadt wohnen, wählen und kandidieren für Gemeinderat und Kreistag. Ich finde es aber ehrlicherweise so ein bisschen undurchdacht, weil ich habe da wieder das Gefühl, ältere Menschen, erwachsene Menschen, obwohl ich ja auch erwachsen bin, treffen die Entscheidungen für junge Menschen und so richtig mal mit jungen Menschen gesprochen hat man nicht. Also es gab bestimmt irgendeine Verbändeanhörung, aber man hat sich keine Gedanken darüber gemacht, was das so wirklich bedeutet. Also bei uns in Tübingen bekomme ich immer wieder mit, ist Gemeinderat schon einen vielleicht 10 bis 20 Stunden die Woche, also bis zu Halbtagsjob. Und das parallel zur Schule zu stemmen, das finde ich schon krass. Und ich bin mir sicher, wenn ich es gekonnt hätte, ich hätte kandidiert und ich hätte das gemacht, auch während der Schule. Aber ich halte es eben für undurchdacht, weil man nicht sagt, wir reduzieren dann irgendwie den Schulstoff für die Leute, die in solchen Gremien sind. Wir sagen, ihr könnt mehr Fehlstunden haben oder ihr bekommt irgendwie in Politik generell eine gute Note oder das irgendwie gut, gut geschrieben.
Yeah.
Sondern man erlaubt halt einfach, man gibt denen so einen Freifahrtschein, da jetzt mitzumachen.
Ja, das ist... Stimmt, man müsste da ein bisschen mehr bedenken.
Gerade auch also so Sitzungen gehen bis nachts.
Das ist ein 24-7-Job und Schüler und Schülerin sein ist ein 24-7-Job.
Das heißt praktisch, die Bildung ist zwar da, aber schließt auch gleichzeitig so ein kleines bisschen bei der aktiven Teilnahme an der Politik.
Nicht durchdacht.
Absolut. Und es können sich natürlich auch nur, also man muss sich da schon auf seinen Privilegien bewusst sein, es können sich natürlich nur die Leute einbringen, die die Schule easy schaffen, ohne
das ist auch schon wieder so ein
Hausaufgaben
Punkt.
Zu machen. Ich habe auch gegen Ende wenig gelernt, wenig Hausaufgaben gemacht, war wenig da. Ich wurde immer wieder auch von Mitschülern gefragt, Benedikt, wann kommst du denn überhaupt mal wieder?
Bist du noch in der Schule oder bist du schon fertig?
Voll, weil ich habe ein Elternhaus, wir hatten immer genügend Geld, ich muss mir nie Geldsorgen machen, ich war immer stark genug in der Schule, für mich war das kein Problem. Und Leute, die das, bei denen es halt nicht so ist, die irgendwie vielleicht arbeiten gehen müssen, weil sie sich ihr Leben auch finanzieren müssen. Oder Leute, die einfach nicht so easy mitkommen, die dann wirklich zu Hause sitzen müssen und den ganzen Tag lernen. Da hatte ich auch Leute bei mir in der Stufe, die gesagt haben, ich bin 24/7 eigentlich nur mit der Schule beschäftigt. Die schaffen das eben nicht. Und ich glaube auch, dass gerade gerade politische Erfahrungen in jungen Jahren total wichtig ist, gerade in der Zeit auch, wo wir jetzt den Rechtsruck erleben, wo Leute sich von der Demokratie abwenden. Dieser Politikunterricht, den man in der Schule hat, der ersetzt nicht das, wie es ist, wenn man tatsächlich mal vor Ort ist, mal tatsächlich im Gemeinderat ist, sich das anschaut, wie es da so läuft. Politik, sage ich immer, lernt man vom Machen und nicht davon, dass irgendjemand einem erzählt, was jetzt die erste und die Zweitstimme ist. Also ich würde mir da total wünschen, dass man den SchülerInnen mehr Freiraum lässt und auch ermutigt, da aktiv zu werden oder egal in welchem Bereich. Also man muss ja auch nicht politisch aktiv sein, aber auch Leute, die Leistungssport machen parallel zur Schule, sind da am Kämpfen. Oder Leute, die irgendwie jetzt krass begabt sind und ein Instrument spielen oder so. Auch für die ist es nicht leicht, außerhalb zur Schule noch irgendwas zu machen.
Ja, hier werden Privilegien groß geschrieben. Also
voll.
Total. Ja. Aber gut, dass du dir dem so bewusst bist, weil viele haben einfach gar nicht die Chance, sowas zu stemmen oder geldlich oder einfach von der Bildung her.
Ja.
Und da habe ich auch oft das Gefühl, wer in der Politik aktiv ist, das ist halt einfach eine Sache. Entweder hast du das Umfeld und es wird dir so geebnet, der Weg, oder eben auch nicht. Und wenn du nicht die Umstände hast, dann kommst du da auch gar nicht rein. Und ich finde, da sollte man echt was ändern, dass jeder den Zugang zu Politik hat.
Voll.
Und dass es nicht an deinen Privilegien hängt.
Ja.
Ja. Denn so ist es ja klar, dass viele eben dann auch ungebildet in dem Bereich sind.
Ja.
Zum Beispiel, es gibt viele auch Realschulen in Tübingen, die keinen Politikunterricht haben. Und das finde ich schwierig. Also Politikunterricht, das ist ja so ein A und O. Das ist so die Basis. Und wie willst du wählen, wenn du keine Ahnung von Politik hast oder wenn du da keinen Zugriff drauf hast?
Ja.
Und das ist halt, ja, das ist echt ein Thema, wo man echt noch mehr dran arbeiten könnte. Genau. Eine weitere Frage. Was bereitet dir denn besonders große Sorgen, wenn du so an die naheliegende Zukunft denkst? So insbesondere, wenn man mal unsere stark kapitalistische Gesellschaft einfach mal anschaut und ja den hohen globalen Fußabdruck bedenkt. Ja, macht dir das selber sehr viel Gedanken? Wahrscheinlich ja, weil du in der...
Wahrscheinlich ja.
Ja, wahrscheinlich ja. Ziemlich große Sorgen. Ja, wie denkst du darüber?
Also vielleicht mal grundsätzlich, um so über Motivation zu sprechen, wie man eigentlich da hinkommt.
Ja.
Ich würde sagen, da gehören zwei Dinge zusammen, um irgendwie klimapolitisch aktiv zu werden. Das ist einmal natürlich die große, große und sehr berechtigte Angst vor der Zukunft. Also es waren WissenschaftlerInnen seit Jahren, seit Jahrzehnten teilweise, wir können nicht so weitermachen, wie wir es gerade machen. Ich habe letztens erst für die Uni eine Präsentation gehalten über den Club of Rome, Grenzen des Wachstums, die schon weit vor der Jahrtausendwende gesagt haben, es gibt Grenzen des Wachstums und wir können nicht einfach unendlich so weitermachen, wie wir es gerade machen. Diese Sorge, die treibt einen natürlich an, aber gleichzeitig ist da auch der Glaube an die Menschheit dabei. Also ich würde heute nicht hier sitzen, ich wäre in den letzten Jahren nicht aktiv geworden, wenn ich nicht sagen würde, natürlich können wir das besser. Natürlich können wir Prozesse anders gestalten, natürlich können wir alle Menschen mitdenken, natürlich können wir die Wirtschaft so umbauen, natürlich schaffen wir das mit der Energiewende, wenn wir da alle dran arbeiten, natürlich können wir das hinkriegen. Und natürlich, wir wissen, wir leben jetzt mit der Klimakrise. Es wird keine Zukunft ohne Klimakrise geben, aber wir können uns heute entscheiden, wie wir das gestalten, wie wir unsere Gesellschaft umbauen, wie wir uns resilienter machen, gerade auch unsere Demokratie, was natürlich auch Sorgen bereitet, ist gerade der Rechtsruck und der
Total.
Klimapolitische Backlash. Aber ich würde sagen, es ist so eine Kombination aus Hoffnung und Verzweiflung, die einen da antreibt.
Du hast gerade auch schon eben erwähnt, dass dieses ganze Thema auch Rechtsruck mit eins der Themen ist. Du warst ja jetzt auch einer der Hauptverantwortlichen für die letzte Demo in Tübingen gegen rechts.
Ja.
Sind da noch weitere Aktionen auch mit Fridays for Future geplant?
Also wir sind das intern am Diskutieren. Wir sind gerade vor allem viele von uns in Studis und in der Klausurenphase. Also wir sind gerade alle mit den Kapazitäten auch ein bisschen am Limit. Ja. Es wird wahrscheinlich bald von einem anderen Bündnis auch eine Demonstration geben. Ich glaube, die ist in ein oder zwei Wochen wieder am Wochenende. Es hat sich so ein Bündnis aus Verbänden und auch Parteien gegründet, die meines Wissens nach eine Demonstration machen wollen. Und wie es mit Fridays for Future weitergeht, das müssen wir einfach mal schauen. Also wir, gerade bei den letzten Demos, haben wir halt super spontan entschieden, okay Leute, es braucht jetzt eine erste Demo oder es braucht noch eine zweite Demo. Und früher oder später wird es bestimmt noch was geben. Aber jetzt ganz konkret haben wir noch keinen Termin anvisiert.
Okay, und mal anders gefragt, wie lange braucht denn so eine Durchführung oder von der Planung bis zur Durchführung so eine Demo? Und wie viele Menschen machen da mit? Wie groß ist da das Pensum?
Also ich würde sagen, es ist ganz unabhängig vom Thema und von der Aktionsform und auch von der Zeit, die man hat. Also die erste Demonstration gegen den Rechtsruck für unsere Demokratie, die wir gemacht haben, da war ich in der Organisation nicht wirklich mit dabei. Da haben sich vor allem 3 Leute dazu entschieden, diese Demo zu organisieren und das dann auch innerhalb von ein bisschen weniger als 48 Stunden gemacht. Wir haben natürlich mittlerweile Erfahrungen und Kontakte, wie wir an eine Bühne kommen oder an Mikros generell, an Tonsysteme und so weiter und wie wir dann Werbung machen auf Social Media. Aber es ist schon mit super wenig Leuten super viel möglich. Da muss man aber halt wirklich gut zusammenarbeiten und an einem Strang ziehen. Für so einen Klimastreik sind wir eher, wie wir im Plenum sind, halt so 15 bis 30 Leute, die das organisieren.
Ja, da ist es dann gleich viel größer, die Dimension an Leuten.
Und es ist schon, also es gibt oft so einen engeren Kern an ein paar Leuten, die dann so für die unterschiedlichen Bereiche einen Hut aufhaben, die dann irgendwie sich um die Mobilisierung kümmern, dass Leute kommen, sich um die Reden kümmern, um Inhalte, die wir transportieren. Und dann viele Leute, die noch so drumherum zuarbeiten, die sich dann darum kümmern, dass die Boxen dann da sind oder andere Sachen noch machen.
Mhm. Und was ist so meistens deine persönliche Position?
Also ich habe in den letzten Jahren sehr viel Pressearbeit gemacht, also dann Pressemitteilungen geschrieben, mit der Presse telefoniert, die eingeladen, auch im Vorfeld schon Interviews gegeben oder im Nachhinein oder so. Ich habe auch immer viel mobilisiert über Instagram, über Social Media oder auch ganz direkt. Wir sind oft mit Flyern in der Stadt oder so und machen dann Werbung für Klimastreiks oder für Veranstaltungen. Genau, das habe ich so meistens gemacht. Ich war noch nie so krass der Technikmensch. Also ja, das Technik haben meistens ist auch andere so ein Ding gemacht, für sich, die dann, ne? So die Boxen und Mikros organisiert haben und alles eingestöpselt haben. Ich habe mehr so die direkte Arbeit mit Menschen übernommen.
Okay, und wenn du dann mal so vor so einer Masse von, keine Ahnung, 500 Menschen stehst oder 300 Menschen, wie viele das auch immer sind, sehr unterschiedlich, bist du da persönlich noch aufgeregt oder warst du am Anfang mehr aufgeregt? Hat sich das gelegt mittlerweile?
Ich glaube, es ist immer ganz unabhängig davon, wie sehr man in der Organisation mit dabei war. Also ich bei meinen ersten großen Reden bei irgendwelchen Klimastreiks war ich oft null aufgeregt, weil ich die ganze Zeit am Hin- und Herhetzen war und dann hieß es, Benedikt, in 5 Minuten hältst du deine Rede und dann hatte man gar nicht mehr die Zeit, um aufgeregt zu sein, weil ich davor halt noch irgendwie dann mit OrdnerInnen gesprochen habe und mich darum gekümmert habe, dass irgendwie alles läuft, dass keine Parteifahnen wehen auf unserer Demo, weil wir überparteilich sind oder so. Aber so eine gewisse Grundanspannung ist schon immer dabei, je nachdem auch, was es für ein Anlass ist. Also wenn es jetzt irgendwas ganz, ganz Großes, Weltbewegendes ist, wo wir sagen, wir halten jetzt eine Rede irgendwie im Gemeinderat oder so, ist man mehr aufgeregt. Vor so einer Demo bin ich jetzt nicht so doll aufgeregt, aber das kam schon so mit der Zeit. Also früher wurde ich auch im Gemeinderat immer hochrot, wenn ich irgendwas sagen musste und hatte Angst davor und wollte eigentlich nichts sagen und so. Das ist gerade okay, auch was halt entsteht, wenn man als junger Mensch mit ganz vielen älteren Menschen zusammensitzt, dass da einfach die Hemmschwelle viel größer ist, dann was zu sagen und auch seine Position ganz ernsthaft zu verteidigen.
Da wären wir dann wieder beim Thema, ne?
Voll.
Ja. Total, stimmt. Ja, klar. Und du hast ja auch vorhin schon angeteasert, du bist auf Social Media sehr aktiv. Und willst du mal ein bisschen darüber erzählen, wie das anfing und wie sich das dann so entwickelt hat und was da so deine Ziele sind momentan?
Also ich bin vor allem auf Instagram aktiv, ich habe auch einen TikTok-Account, aber ich habe TikTok überhaupt nicht verstanden. Also ich lade halt einfach auch die Reels von Instagram, lade ich da auch hoch und manchmal läuft es gut und manchmal überhaupt nicht, aber woran es jetzt hängt, weiß ich nicht so ganz.
Algorithmus, glaube ich.
Ja, voll, Glück, aber der Algorithmus, das versteht, glaube ich, auch TikTok selbst nicht mehr, was der Algorithmus eigentlich macht.
Zufall.
Ich habe schon lange immer Stories gemacht, wo ich bin, bei was für Terminen, bei was für Treffen und so. Und haben mir Leute auch erzählt, sie finden es irgendwie spannend und sehen, du warst schon wieder da und da. Und was ist denn jetzt passiert im Gemeinderat? Ist euer Antrag durchgekommen oder so? Aber ich habe auch immer mehr gemerkt, dass einfach so eine Story, so ein Bild, wo dann 2 Sätze stehen, weil mehr liest sich auch niemand durch, dass das zu wenig ist, dass es die meisten Leute tatsächlich verstehen, weil gerade Kommunalpolitik für junge Leute super weit weg ist, weil man halt keine Zeitung liest, finde ich auch verständlich. Also ich lese jetzt auch nicht so regelmäßig Zeitung, nur die Sachen, die mich dann interessieren, gerade für die Tübinger Themen. Und dann dachte ich mir einfach, habe ich mal auch so ein bisschen auf Instagram rumgeschaut und ich habe wenig Leute gesehen, die ernsthaft irgendwie versucht haben, kommunalpolitische Themen zu vermitteln. Dann habe ich einfach mal gesagt, ich fange jetzt mal an und erzähl den Leuten, was so in Tübingen abgeht und erzähl dann über irgendwelche Bauprojekte oder über irgendwelche Entscheidungen, die bald anstehen oder was wir uns als Jugendgemeinderat für Gedanken machen. Und genau, das läuft bis jetzt so ganz gut. Ich bekomme von vielen Leuten mit, dass sie sich freuen und manche Themen überhaupt nicht auf dem Schirm hatten und freut mich sehr, wenn ich da einen kleinen Beitrag zu leisten kann, dass Leute mehr verstehen, was so abgeht bei uns in der Stadt.
Ja, voll cool. Das ist auch echt wichtig. Denn also ich kenne zum Beispiel auch tatsächlich niemanden in Tübingen, der so gut informiert über Politik und ich schaue mir auch immer gerne deine Reels an. Und
ach, danke.
Ja, gerne. Finde ich sehr spannend. Ja, cool. Wir machen jetzt eine kleine Musikpause und danach geht es auch schon weiter und wir hören jetzt Roxanne von The Police.
So, und willkommen zurück zur 2. Stunde hier beim Freien Radio Wüstewelle, überall auf der UKW 96.6 und überall im Netz unter ueste-welle.de. Wir sind hier immer noch mit dem Benedikt Döllmann Und wir sind jetzt auch schon in der letzten Viertelstunde angelangt.
Also müssen wir jetzt die Fragen noch durchrattern, weil wir haben noch ein paar. Genau. Aber Benedikt, ganz kurz, hast du Hoffnung, dass Deutschland seine Ziele erreichen kann und es tatsächlich auch schafft, bis 2045 treibhausneutral zu werden? Was sind deine Gedanken dazu?
Also mein erster Gedanke wäre, 2045 ist zu spät. Eigentlich, wir müssen es eher Mitte der 30er schaffen, sagen Expertinnen heutzutage. Okay, ich glaube, da geht es nicht so richtig um Hoffnung. Also wenn ich einfach Hoffnung habe, dann kann ich auch zu Hause sitzen und entspannt Tee trinken und einfach mal hoffen, dass es gut wird. Wir können es schaffen, das sagen WissenschaftlerInnen bis heute. Das ist möglich, es ist politisch und gesellschaftlich sehr ambitioniert, aber es ist technisch möglich. Und wir müssen alles dafür geben, dass wir es schaffen. Mhm. Und ich glaube, wenn wir uns darauf einigen können, dass wir als Gesellschaft zusammenkommen und das angehen und wirklich zusammenarbeiten und alle ihren Beitrag leisten, und damit meine ich nicht, dass alle sich eine Bambuszahnbürste kaufen, sondern alle in ihrem Dunstkreis auf der Arbeit, wo auch immer, schauen, dass sie da alles dafür geben, dass wir die Klimakrise bekämpfen, dann können wir es schaffen.
Jetzt hast du gerade gesagt, wir brauchen da mehr oder minder alle, die da mit an einem Strang ziehen. Aktuell gibt es ja aber auch eine relativ große Gruppe, die sich genervt von Klimaaktivismus fühlen, gerade durch Aktionen, Gruppierungen, die auch radikalere Methoden in Betracht ziehen. Jetzt ist halt die Frage, bist du der Meinung, radikalere Methoden braucht es? Oder schaffen wir das auch komplett im Rahmen des Gesetzes, im Rahmen der Rechtsstaatlichkeit. So.
Also du sprichst ja wahrscheinlich die letzte Generation an, meinst du damit so zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel letzte Generation, Extinction Rebellion, ja. Alles was so zivilen Ungehorsam mit angeht.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, ich habe da einen ganz pragmatischen Ansatz. Also ich persönlich sehe, wir haben mit Fridays for Future ganz viel erreicht. Wir haben über Parteien auch einiges erreicht. Aber uns muss klar sein, Fridays for Future wird jetzt in den nächsten Jahren, Jahrzehnten nicht dafür sorgen, dass wir unsere Klimaziele einhalten. Wir leisten immer noch viel, wir kommen immer noch schnell voran. Aber nur diese eine Bewegung kann das nicht leisten. Also ich glaube, wir brauchen unterschiedliche Bewegungen. Und ich weiß nicht, welche Aktionsform wir brauchen und welche Bewegung wir brauchen und wie wir es wirklich schaffen. Und solange ich nicht sagen kann, so und so funktioniert es und das machen wir jetzt, halte ich mich damit mit Kritik zurück, auch wenn ich persönlich das Gefühl habe, dass die letzte Generation jetzt nicht groß was erreicht hat, nur wir KlimaaktivistInnen werden jetzt alle unter einen Hut gesteckt und gesagt, die sind alle radikal und alle begehen Straftaten, aber ich möchte da keine große Kritik üben.
Mhm. Okay, ich hatte auch letztens noch was gelesen oder ein bisschen recherchiert, bevor wir dieses Interview hier gemacht haben. Und da war ich auch tatsächlich erstaunt. Zum Beispiel hier diesen kleinen Funfact habe ich gelesen. 2023 war Deutschlands CO2-Emissionen auf dem niedrigsten Stand gesunken seit 70 Jahren. Und Grund dafür waren die unerwartet starken Rückgänge des Kohleverbrauchs und die krisenbedingte Produktionsrückgänge. Das hat mich irgendwie erstaunt. Und hattest du schon mal was von diesen Zahlen gehört?
Ich habe davon gehört. Ich glaube, da muss man eben ganz klar dazu sagen, es lag daran, dass halt Putin die Ukraine angegriffen hat, dass wir eine Energiekrise hatten, dass Gas super teuer wurde, Leute weniger geheizt haben, die Industrie, teilweise gerade so Großindustrie, auch kein Gas, keine Energie mehr hatten und deshalb einfach nicht mehr produziert hatten. Also das ist kein tolles Beispiel für unsere gute, gelungene Klimapolitik, sondern dafür, Umstände. Dass einfach sonst viel falsch läuft bei uns auf der Welt. Ja, gleichzeitig war aber 2023 auch, hatten wir beim Strom, bei der Stromerzeugung über 50% erneuerbare Energien. Das erste Jahr haben wir das geknackt. Das ist ein Rekord und da muss es natürlich weitergehen. Also es gibt auch positive Signale, aber das 2023 ist jetzt nichts, was ich groß der Klimabewegung zuschreiben würde oder unserer Klimapolitik.
Okay, also darauf können wir uns nicht beruhen auf den Fakt und sagen, hey, Deutschland macht's doch super. Nein, das waren
leider
die.
Nein.
Nein, ja. Leider waren das nur die Umstände. Okay, schade eigentlich. Voll. Aber na gut. Was macht es denn mit dir, jetzt mal eine ganz andere Frage, wenn du so Aussagen hörst von so ein bisschen polemischen Menschen, die dann sagen, ja, hey, der Klimawandel ist doch gar nicht menschengemacht. Was denkst du in diesem Moment und was würdest du diesen Menschen einfach gerne mal sagen?
Ich denke mir, es stimmt nicht. Also es ist ganz klar, der Klimawandel ist menschengemacht, da gibt es Studien zu, kann man beweisen. Und ich betrachte solche Aussagen schon mit großer Sorge, weil wir teilweise, also ich würde es jetzt auch nicht übertreiben, auf Social Media hat man immer das Gefühl, alle leugnen Wissenschaft und glauben da nicht mehr dran. Es ist keine Glaubensfrage. Gesamtgesellschaftlich ist Wissenschaft immer noch ein hohes Gut, eine hohe Autorität, die wir auch brauchen, um sinnvoll argumentieren zu können. Aber wir müssen natürlich da ganz klar und gut kommunizieren, weil eine Gesellschaft in der Wissenschaft nichts zählt, egal in welche Richtung, egal ob bei der Klimakrise oder jetzt bei anderen Fragen, das können wir uns nicht leisten, weil wir diese Autorität brauchen, weil wir Leute brauchen, die uns ein bisschen sagen, ein bisschen einordnen, wie es wirklich ist und wie wir zum Beispiel dann vorankommen beim Klimaschutz. Also es macht mir schon Sorgen, aber ich kann dann nur auch versuchen, mit viel Mitgefühl da mit den Menschen zu diskutieren und sie eines Besseren davon zu überzeugen, dass das stimmt, dass wir schuld sind am Klimawandel.
Okay. Gut. Eine weitere Frage, die ich mir gestellt habe. Wenn du jetzt mal die Möglichkeit hättest, mal mit wichtigen Politikerinnen aus Deutschland zu reden und sie würden dir auch wirklich zuhören und sie würden das annehmen, was du sagst, was wäre denn so ein Satz, den du ihnen mal gerne in Bezug auf den Klimawandel sagen würdest? Was wäre da die Message, die du ihnen irgendwie gerne mitnehmen würdest von der Jugend, die erhört werden sollte?
Ich würde also wie immer weiterhin sagen, hört der Wissenschaft zu und hört auch uns jungen Menschen zu. Ich würde mir wünschen, dass es auch eine landesweite und eine bundesweite gute Jugendbeteiligung gibt, dass Jugendliche zum Beispiel irgendwie ein Rederecht, ein Anhörungsrecht in Ausschüssen, im Bundestag, im Landtag oder was auch immer haben, dass da einfach auch mal Jugendliche auftreten können und ganz klar sagen, wir brauchen Klimaschutz, wir brauchen Klimagerechtigkeit.
Ja, total wichtig, da gebe ich dir voll recht. Genau, und du hast ja vorhin auch schon ein bisschen was über die Kommunalwahl erzählt, aber willst du da mal noch ein bisschen genauer ins Detail gehen? Was hat's mit der Kommunalwahl auf sich?
Sehr gerne. Also cool. Am 9. Juni 2024, also jetzt noch ein bisschen weniger als ein halbes Jahr, 4 Monate, ist in Tübingen und in ganz Baden-Württemberg Kommunal- und also Gemeinde- und Kreistagswahl. Also wird der Gemeinderat in Tübingen gewählt und der Kreistag vom Kreis Tübingen. Und gleichzeitig ist auch Europawahl. Das vergessen viele. Das ist dann natürlich in ganz Europa die EU-Wahl. Da wird ein neues EU-Parlament gewählt. Und wir stehen gerade in Tübingen, gerade an einer ganz wichtigen Weggabelung, an so einem Punkt, wo wir uns entscheiden können, ziehen wir das durch mit unserem Klimaziel. Tübingen will bis 2030 klimaneutral werden. Das ist sehr ambitioniert, aber auch sehr gut. Das wäre cool, wenn wir da Städte hätten, die mit gutem Beispiel vorangehen und eben Best-Practice-Beispiele geben, zeigen, wie es funktionieren kann. Aber ich erlebe so in den letzten Monaten immer mehr Fraktionen bei uns im Gemeinderat, die daran zweifeln, die zwar nicht offen sagen, wir wollen nicht bis 2030 klimaneutral werden, aber die ganz offen gegen Dinge stimmen, wo klar wird, Leute, so schaffen wir das nicht. Und ich glaube, da müssen wir als Gesellschaft jetzt ganz stark aufpassen. Das Ziel klimaneutral 2030, das ist kein Feel-Good-Slogan, das haben sich nicht irgendwelche Leute einfach so ausgedacht. Das ist nicht das Ziel von Fridays for Future und auch nicht jetzt das privatpersönliche Ziel von den Grünen, sondern das ist unser Ziel. Das haben wir uns in Tübingen, dazu haben wir uns entschieden, dazu hat sich der Gemeinderat entschieden. Das war auch Thema in der Kommunalwahl 2019 und da müssen jetzt auch diese Grenzen gezogen werden. Dieses Ziel muss erhalten bleiben und wir müssen auch ganz viel dafür geben, alles dafür geben, dass wir das einhalten. Und da ist gerade jetzt die Kommunalwahl eine richtungsentscheidende Wahl, weil die große Frage ist, wie sich die Kräfteverhältnisse, wie sich die verändern, ob die danach anders aussehen, ob konservative Parteien, Fraktionen wieder erstarken, die halt jetzt nicht so die größten KlimaschützerInnen sind.
Wie wir alle kennen, ne?
Genau. Und da würde ich mir einfach wünschen, von allen Leuten, die jetzt zuhören, auch da ein Auge drauf zu haben, weil diese Wahl entscheidet sich nicht am 9.6. an der Wahlurne, sondern die Entscheidungen werden jetzt im Vorfeld getroffen. Mhm. Also wie wir mit unseren Mitmenschen reden, wie wir auftreten, auch in unserem Kreis, auf der Arbeit, in Vereinen und so weiter, dass wir da einfach zeigen, Klimaschutz, Klimagerechtigkeit ist für uns ein Thema und dafür setzen wir uns ein.
Ja, also ich glaube, da ist einfach ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns einfach alle gegenseitig weiterbilden und über die aktuellen Themen sprechen und dass wir dann Voll. Auch, dass wir dann auch die richtigen, ja. Dinge wählen. Zum Beispiel, das ist auch eine spannende Frage, wie bildest du dich denn in Politikthemen weiter? Hast du da einen Tipp? Gibt es da Podcasts, die du anderen jungen Leuten gerne empfehlen würdest? Oder wie machst du das?
Also, ich lese viel irgendwelche Berichte, wenn irgendwie ein neuer Bericht zu globalen Grenzen draußen ist oder wenn man jetzt merkt, der Januar 2024 war jetzt auch der heißeste Januar seit Beginn der Wetteraufzeichnung, da kann man sich Sachen durchlesen. Ich kann nur empfehlen, selbst aktiv zu sein. Das meiste lernt man vom Machen, auch wenn man am Anfang da sitzt und weiß, ja, keine Ahnung, wie das hier eigentlich läuft. Aber wenn man einfach mal ein bisschen dabei ist, dann lernt man das schon und man ist da am Anfang überfordert, aber man findet da rein. Und was ich ganz persönlich empfehlen kann, ist, es gibt einen neuen Podcast in Tübingen tatsächlich von zwei Studentinnen, der heißt Klima on Fire. Und da geht es nicht nur darum, um Fakten zur Klimakrise, sondern vor allem darum, mit Leuten zu sprechen, die selbst aktiv sind und darüber zu sprechen, wie man aktiv wird und eben diese AktivistInnen in uns hervorzurufen und da Leuten Mut zu machen, auch aktiv zu werden. Ich werde auch bald bei denen sein und mit denen sprechen. Die erste Folge ist jetzt schon draußen und ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr cool.
Hey, mega spannend. Und da geht es also speziell wirklich um den Klimawandel dann.
Ja, und vor allem um Aktivismus, also darum, selbst aktiv zu werden. Und es ist nicht so ein, wir rattern jetzt Fakten runter, sondern man spricht wirklich darüber, wie man da reinfinden kann. Okay. Und was so eben unterschiedliche Akteure, also ich weiß noch gar nicht, wer da alles dann auch kommen wird, aber ich werde auf jeden Fall dabei sein und dann auch halt erzählen, wie ich zum Aktivismus gekommen bin und was für Tipps ich auch so geben kann.
Hey, sehr spannend.
Genau.
Ja, cool. Dann alle Leute mal reinhören. Ich habe auch noch einen guten Tipp. Die Informantin, das ist auch ein relativ neuer Podcast. Ich glaube, seit einem Dreivierteljahr oder einem Jahr jetzt genau gibt es den. Informiert auch super über Politik. Kann ich auch sehr empfehlen. Also kannst du auch mal reinhören.
Hör ich mal rein.
Sehr ja, nice. Klar. Genau. Und wir neigen uns schon zum Ende der Stunde zu. Ben, du hast noch eine Frage.
Ich wollte jetzt.
Achso, sehr gut.
Genau, wir sind jetzt langsam schon am Ende der Stunde angekommen. Das heißt, wir müssten hier leider das Interview dann auch beenden. Genau, aber erstmal ganz herzlichen Dank dir, Benedikt, dass du heute da warst, dass du dir heute Zeit genommen hast für uns.
Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Ja,
sehr gerne.
Aber eine Sache noch ganz wichtig. Du musst noch oder du darfst noch sehr gerne den Instagram-Account von dir und von Fridays for Future natürlich einmal sagen, damit die Leute euch auch folgen können.
Also mein Instagram-Account heißt Benedikt_Duellmann mit OE und Doppel-L und Mann wie Frau, also auch mit zwei N.
Perfekt.
Und der von Fridays for Future weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube, wir heißen Fridays for Future _Tübingen, aber man kann auch in der Suchmaschine seines Vertrauens einfach mal Fridays for Future Tübingen eingeben und dann findet man da unsere Website und auch Links zu allen Kanälen und unsere Mailadresse.
Oh, sehr gut.
Folgt uns sehr gerne, wir freuen uns.
Perfekt, das ist sehr schön runtergegangen.
Und wir sind dann am Montag wieder im Lokalmagazin hier für euch auf der freien Radiowüste Welle. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.